Beispiele. Literarische Neuerscheinungen aus Österreich.
Das stumme Haar. Oder warum die Erde eine Scheibe ist und das Glück der Papagei des Melancholikers. Von Ernst Marianne Binder.
Nach mehr als 20 Jahren Schweigen hat der Grazer Autor Ernst Marianne Binder jetzt wieder ein literarisches Werk vorgelegt. Während seiner langen Schreibabstinenz hat Binder als Regisseur und Theatermacher gearbeitet und mehrere Stücke von einer Schläf-Elfriede Jelinek oder Peter Handke inszeniert bzw. uraufgeführt. Das stumme Haar erzählt unter anderem von den Begegnungen mit diesen Autoren und ist zugleich Selbsterkundung und Selbsterfindung des Autors. Es liest Helmut Berger.
Tuzla, Arizona. Der Text zum Film und zu den immer wieder neu zu erfindenden Erinnerungen an die Orte meiner Herkunft. Graz, 16. März 2009. Es wird einen Aufbruch geben. Ich werde dabei sein. Nicht ich werde es sein. Ich werde hier sein. Ich werde mir sagen, ich sei weit weg. Nicht ich werde es sein. Ich werde nichts sagen. Es wird eine Geschichte geben. Jemand wird versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Samuel Beckett, Texte um nichts. Lieber Peter Handke, nach einer langen Zeit, in der ich immer wieder zu einem Brief an Sie ansetzte, ihn wieder verwarf, mich neuerlich an den Laptop setzte, wieder scheiterte, nach ein paar Zeilen, oft schon nach der Anrede, nehme ich mir nun vor, ihn auch zu beenden. Die flüchtigen Begegnungen mit Ihnen, sei es Anfang der 70er Jahre bei Alfred Holzinger im Zusertalschlössl, in dem der ORF damals residierte, sei es ein bisschen später in der Südsteiermark mit Alfred Kollaritsch und anderen Grazer Dichtern und Aderbeis, oder 1996 in einer Gostilna in Ljubljana, nach ihrer Lesung im Nationaltheater, hinterließen bei mir immer einen befremdlichen Eindruck. Da war der Dichter, dessen Anwesenheit mich vor Hochachtung fast lähmte, in dessen Gegenwart ich verstummte. Und da war diese andere Person, der private Mensch, auf den ich kein Recht hatte, auch nicht das Recht des Rechercheurs auf Personen des öffentlichen Lebens. Immer blieben nur ihre Texte, nie sie, nicht einmal ein Eindruck von ihnen. Auch durch die Texte schimmerten sie nicht durch, obwohl die mich seit über 40 Jahren begleiten und ich sie mit großer Zuneigung lese. Zeile für Zeile, Wort für Wort, immer wieder. Ein Abend reicht oft nicht für eine Seite. Noch heute unternehme ich keine längere Reise ohne ein Buch von ihnen im Koffer. Meine bevorzugte Zwischendurch- und immer wieder Lektüre in den letzten Jahren waren ihre Serbienbücher. Eingenommen als Dichter haben sie mich auch durch die Wahrhaftigkeit, mit der sie über die Literatur hinaus die Sache Serbiens vertreten. Vieles wäre zu hinterfragen, allein ich maße mir nicht an, Anspruch auf eine Jurymitgliedschaft zu stellen oder den Richter zu spielen. Auf keinen Fall aber werde ich mich auf die Seite derer schlagen, deren Beruf das Schreiben ohne Anteilnahme ist. Die Lust am Dialog aus Gründen der Geschwätzigkeit. Jetzt inmitten der in langen Nächten wieder neu erfundenen Situation in der Kraina muss ich an ein Interview denken, das Ulrich Greiner 2006 mit ihnen führte. »Ich kann nicht nacherzählen, ich kann nur vorerzählen«, sagten sie, Herr Handke. »Je näher ich ihr, einer Geschichte, kam, desto klarer wurde mir, ich muss alles erfinden.« Vielleicht wird es mir ergehen wie ihrer Protagonistin und dem Autor im vorletzten Absatz ihres Romans »Der Bildverlust«, der mir heute fast exemplarisch für meine Suche zu stehen scheint und deren Ende wohl auch dem von ihnen beschriebenen ähneln wird. Und damit war nun die Geschichte aus und wir gingen nach Haus. Im Erzähllokal wurden die Lichter abgedreht. Auf unserem Heimweg fing es zu schneien an. Das war, als werde uns ein Gewand angelegt. Ein Vogel durchflog die Flocken und spielte mit ihnen. Doch zurück zum Interview. Ihre Bemerkung ein paar Zeilen später, dass Sie den Eindruck haben, immer weniger Briefe von Lesern zu erhalten, hat mich ermutigt, Ihnen zu schreiben. Da Sie mit E-Mails nichts zu tun haben, muss ich Ihnen einen Brief schreiben. Natürlich weiß ich, dass es einen Unterschied macht, ob man etwas mit Füllfeder, mit Bleistift oder mit Schreibmaschine schreibt. Die Faksimile-Ausgabe Ihrer 3 Versuche liebe ich sehr. Diese Texte kann man vielleicht wirklich nur mit Bleistift schreiben. Am wenigsten mag ich den Kugelschreiber als Schreibwerkzeug, obwohl gerade er überall greifbar ist, wenn man sich schnell etwas notieren muss, um es vor dem Verschwinden im Gehirnmüll zu retten. In meinen ersten Jahren als hauptberuflicher Dichter benutzte ich mit Vorliebe eine Schreibmaschine. Das gab mir das Gefühl, ein richtiger Schriftsteller zu sein. Ich habe heuer zu Weihnachten meine ersten Manuskripte mit handgeschriebenen Bemerkungen von Alfred Holzinger geschenkt bekommen. Das Interessante waren für mich aber nicht meine Gedichte, sondern der Anschlag meiner Olivetti-Reiseschreibmaschine. Umso mehr, als es sich bei diesem Manuskript um einen Durchschlag mit blauem Kohlepapier handelte. Hier werden die Macken der einzelnen Buchstaben und dadurch die Individualität des Schriftbildes einer jeden mechanischen Schreibmaschine noch deutlicher sichtbar. Als ob jede Schreibmaschine im Lauf der Zeit durch die Abnützung einen eigenen Charakter entwickelte. Wehmut beschlich mich. Ich hatte die Olivetti nicht weggegeben, um eine neue, modernere, etwa eine Kugelkopfschreibmaschine zu kaufen. Sie wurde auf einem Rastplatz auf der Autobahn Bremen-Hamburg vom Bus der Band, mit der ich damals auf Tournee war, überfahren, bevor ich sie zwischen den Instrumenten und Verstärkern verstauen konnte. Im ersten Moment betrachtete ich das als Wink des Schicksals und als Möglichkeit, einen neuen Anfang zu versuchen, damit das Gefühl der Sinnhaftigkeit des Schreibens völlig abhanden gekommen war. Die Suche nach Erinnerungen war der Suche nach der nächsten Dosis Heroin gewichen. Damit sollte nun Schluss sein. Als begeisterter Hemingway-Leser wollte ich die Gelegenheit nützen und mir eine Remington Portable kaufen. Aber erstens hatte ich das Geld dafür nicht und zweitens beschloss ich, wenige Wochen später endgültig mit dem Schreiben aufzuhören. Für immer. Wenn ich nun etwas schreiben musste, Briefe an Behörden, Pressetexte, dann war das von da an eine Gelegenheit, einen Freund zu besuchen, der eine Schreibmaschine sein eigen nannte. Erst ungefähr 20 Jahre später sollte ich eine Remington Typewriter erstehen, die jetzt unbenutzt als eine Art Trophäe in meinem Schlafzimmer steht. Aber davon später. Dass ich heute meine Texte in den Computer tippe, hat unter anderem damit zu tun, dass ich seit frühester Jugend am Einfingersystem festhalte, um während des Schreibens in der Linken die Zigarette halten zu können. Daraus ist eine gewisse Treffunsicherheit abzuleiten, die bei einer mechanischen Schreibmaschine dazu führen würde, dass ich mit dem Korrigieren nicht mehr nachkäme. An der Kreuzung bremste ich abrupt. Ein Kinderschuh lag am Straßenrand im Staub. Beinahe hätte ich ihn überfahren. Ich hob ihn auf und legte ihn ins jetzt schon taunasse Gras der Abenddämmerung. Auch am Ende des Dorfes kein Schild. Nichts, das einen Hinweis hätte geben können auf diesen Ort als sein nacktes, bloßes, Vergänglichkeit bezeugendes Vorhandensein. Martha nahm mich in den Arm. »Das ist wie damals auf dem Weg nach Tombstone City. Erinnerst dich?« Natürlich erinnerte ich mich. Nach Tombstone City wollten wir, weil uns die Beschreibung des ursprünglichen Goldgräbercamps im Reiseführer reizte. »The town too tough to die.« »Wie könnte ich das je vergessen?« antwortete ich. Dieses »das« bezog sich auf das »das« vor 3 Jahren, 1995, 1996. Martha stieß mich sanft mit dem Ellenbogen und lächelte, »du wirst doch wissen, wann wir geheiratet haben.« Unsere Hochzeitsreise führte uns von Las Vegas über den Hoover-Staudamm auf die Route 66, die wir Richtung Tucson fuhren. Abend für Abend suchten wir uns ein Motel zum Übernachten. Als erfahrene USA-Reisende wussten wir natürlich, worauf es ankam. Refrigerator, Kitchen for Cooking, Swimmingpool, Air Conditioning und dann The Sun Sets in the West, A Piece of Lime, A Bottle of Corona, Thump. Eines Tages hielten wir in einem dieser gottverlassenen Cuffs, wie wir schon Hunderte hinter uns gelassen hatten. Gegenüber dem Hotel, in dem wir ein Apartment bezogen hatten, gab es eine Bar. Blue Front Bar, hieß sie. Wir beschlossen, sie nach dem Abendessen zum Ausklang des Tages zu besuchen. Martha zog ihr Hochzeitskleid an, schlicht und weiß und wunderschön, und ich meinen paillettenbesetzten Anzug, den ich im Hispano-Viertel in L.A. erworben hatte und in dem ich aussah wie ein drittklassiger bolivianischer Drogendealer. Es war angenehm kühl in der Bar. Die Drinks waren eiskalt und gar nicht so teuer. Der Kellner hieß Jim und studierte in San Francisco. Aber das macht hier jeder zweite Kellner. Jeder studiert in Frisco. Von Whiskyflaschen umrahmt, stand im Regal hinter dem Tresen eine Remington Typewriter. Ich fragte Jim, ob er die Schreibmaschine noch benütze oder ob man sie käuflich erwerben könne. Es sei die Schreibmaschine seines Großvaters, sagte er, ein altes Familienstück. Verkäuflich sei sie nicht. Außerdem fügte er hinzu, habe auf dieser Schreibmaschine Ernest Hemingway die Erzählung »The Old Man and the Sea« geschrieben. Auf meinen Einwand, dass Hemingway meines Wissens diese Geschichte auf Kuba geschrieben habe, schränkte er ein. Einen Teil der Geschichte habe er auf dieser Remington getippt. Auf der Reise nach Kuba sei er hier durchgekommen. So habe der Großvater es erzählt. Es müsse wohl vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Vor dem Zweiten Weltkrieg? Großvater starb in Europa bei der Befreiung Deutschlands von den Nazis, behauptete Jim im Brustton der Überzeugung. Ich beschloss, mich zu diesem Thema nicht mehr zu äußern. Jetzt erst bemerkte ich, dass Martha nicht mehr in der Bar war. Ihre Schuhe standen neben dem Barhocker. Sie zog sie, wann immer es möglich war, aus, da sie ihr eigentlich zu klein waren. Ich schaute auf die Toilette. Da war sie nicht. Hinaus auf die Straße, auch hier, war sie nicht zu sehen. Plötzlich hörte ich Jims Stimme. »Are you crazy?« schrie er immer wieder. »Are you crazy? Come here!« Als ich hinters Haus ging, um nachzusehen, was los war, sah ich Martha über das savannenartige Feld hinter dem Haus hüpfen. Barfuß, das weiße Kleid flatterte leuchtend im Licht des aufgehenden Mondes. Und sie war schön, so wunderschön, dass ich sie nur noch küssen wollte. Jim war außer sich. Hier wimmelt es von giftigen Schlangen, Skorpionen, schwarzen Witwen. Wie kann jemand so blöd sein und barfuß aufs Feld hinauslaufen? Er war weniger wütend als fassungslos ob solcher Dummheit. Ich versuchte, die Situation zu entschärfen und bestellte für jeden von uns einen doppelten Daiquiri. Damit war der Abend gerettet. Jim erzählte von giftigen Schlangen und führte uns nach dem dritten Daiquiri einen Kampf zwischen einem Skorpion und einer schwarzen Witwe vor. Er fing diese Tierchen tagsüber in selbstgebastelten Fallen hinter seiner Bar und setzte sie abends zum Gaudium der Gäste in eine Aluminiumsalatschüssel, aus der es keinen drinnen gab. In unserem Fall war es ein kleiner Skorpion, der nicht den Funken einer Chance gegen die schwarze Witwe hatte. Nach weniger als einer Minute war der Kampf beendet. Jim sagte etwas wie »It doesn't help her« und meinte damit die siegreiche Spinne. Er kippte mit Todesverachtung einen doppelten Rum über die beiden und zündete ihn an. »Was mir die Schreibmaschine denn wert sei?« fragte er mich beim Abschied nehmen. Ich überlegte. »You know, Hemingway«, betonte er. Ich schaute zu Martha. Sie nickte zustimmend. $200 and it will be yours«, schlug er vor. Seitdem bin ich Besitzer eines nicht funktionierenden Staubfängers mit Namen Remington, auf der Ernest Hemingway »The Old Man and the Sea« geschrieben haben soll. Was nicht ganz falsch ist. Zumindest in eine Schreibmaschine dieser Marke soll er die Geschichte ja wirklich getippt haben. Zurück vom Wilden Westen auf den Balkan. Auf der Suche nach einer Erinnerung. Also noch einmal nach Mostar. Mich erfinden. Die einzige Möglichkeit. Weil mir meine wahre Herkunft verschwiegen wurde, ist meine Muttersprache kryptisch. Es gibt gar keine andere Chance, als mich nicht abzufinden damit, nicht zu sein. Gewissermaßen eine archäologische Arbeit in einem Niemandsland, wo nie jemand gewesen ist, nie jemand gelebt hat, reserviert für einen Verlorenen, der eines Tages kommen würde, um die Jahre abzutragen, Schicht für Schicht. Bevor alles begann, war ich nicht. Die Welt hatte keine Ahnung, dass es mich gibt. Viel früher stand das Haus noch nicht. Gab es Vater, Mutter und Geschlecht noch nicht. War die Welt noch nicht. Dann wurde ich erfunden. Vorspiel. Nein, nichts. Nachts. Wenn die Tränen über mich. Der Himmel schwarz und samten. Der Körper warm. Ich schmiege mich an ihn, doch er bleibt neben mir. Immer alles neben mir, nie in mir. Samten, warm und neben mir. Mutter, du schaust mich an, als ob. Ich liege auch da, als ob. Ich möchte diesen Zustand beenden. Ich möchte vom als ob ins so ist es. Ich möchte am Ufer, hinüber, dorthin, wo ich, von wo ich nicht, nach dort, wo ich. Ich möchte glücklich. Ist das zu viel verlangt?
Sie hörten das stumme Haar oder warum die Erde eine Scheibe ist und das Glück der Papagei des Melancholikers von Ernst Marianne Binder. Erschienen im Sonderzahlverlag als Band 5 der Reihe Edition Graz des Grazer Literaturhauses. Gelesen hat Helmut Berger, Gestaltung Ernst Grohodolski, eine Produktion aus dem Landesstudio Steiermark.